Sehr geehrte Festgäste, lieber Walter, das Thema hat naturgemäß, wie könnte es anders sein, einen Bezug zum weiten Feld der computerassistierten Radiologie mit einem sehr konkreten Bezug zur aktuellen wissenschaftlichen Diskussion, die wir heute führen. Und in diesem Kontext erlaube ich mir, einiges zur Diskussion beizutragen, anhand dessen, was wir gemeinsam in unserem Team, man kann auch schon sagen in unserem Computerlabor an der Klinik für Radiodiagnostik machen. Es betrifft vorwiegend die muskuloskeletale Diagnostik und hier wieder die rheumatischen Erkrankungen. Und man sieht, dass es sich in der Bildgebung natürlich um eine Reihe von Fortschritten, besonders auf dem Gebiet der Hochauflösung handelt. Die entscheidende Frage bei dem Thema, was ist ein Biomarker, was ist Forschung, ist einmal die Frage, was ist denn der Goldstandard, womit wir unsere Resultate vergleichen wollen und sollen. Der klassische Goldstandard, auch die True Endpoints genannt, sind die prospektiv kontrollierten Doppelblindstudien, histologische Präparate oder die 5-Jahres-Überlebensrate, die allerdings zwar den großen Vorteil haben, dass sie sehr klare, dokumentierte Ergebnisse liefern, Beweise, aber andererseits der Nachteil von mittlerweile enorm hohen Kosten in der pharmazeutischen Entwicklung und andererseits auch langen, jahrelangen Entwicklungsdauern beinhaltet. Und ein wesentlicher Auslöser war die berührende Geschichte in den 90er Jahren von AIDS-Patienten in den Vereinigten Staaten, die, wie in der Presse bekannt wurde, dass es ein neues Medikament geben soll, mitgeteilt bekommen haben von ihren Ärzten, dass sie sicherlich nicht in den Genuss dieses Medikamentes kommen werden, weil ihre Lebenserwartung viel zu gering ist und diese Patienten von sich selber aus gebeten haben, als sozusagen Versuchskaninchen der medizinischen Forschung dienen zu können, weil sie ja gar keine andere Wahl mehr hätten, als die entweder die kürzere Lebenserwartung oder vielleicht doch noch der Strohhalm, an dem man sich klammert. Und die Geschichte ist Gott sei Dank gut ausgegangen, denn wir alle wissen, dass auf diese Art und Weise die heute noch klassische AIDS-Therapie entwickelt wurde und man konnte auch diesen konkreten, sich hier als Versuchspersonen zur Verfügung stellenden Patienten, die alle Regeln und Vorschriften über Bord werfend dieses Risiko eingegangen sind, hier in einem Versuch mit all seinen Unwägbarkeiten damals teilzunehmen, konnten auch davon profitieren. Das hat einen sehr starken Denkprozess ausgelöst und das hat zum neuen Konzept der Biomarker geführt. Das ist der neue Goldstandard, den wir heute in der Wissenschaft haben. Und es ist klar definiert als eine Phase 1, das sind noch in der Entwicklung befindliche Präbiomarker, eine Phase 2, das ist dann, wenn es dann um die Radiologie geht, die Imaging Biomarker Class. Und das höchste Niveau sind dann die Surrogate Markers und später dann, wenn sie lizenziert sind, die Licensed Markers, die also wirklich einen sehr aufwendigen Validierungsprozess durchlaufen, der sehr klar von der amerikanischen Behörde, der Food and Drug Administration, vorgegeben wurde, als die sogenannte Critical Path Initiative, die hier dargestellt ist, von der Basic Research bis dann zur Zulassung und der entscheidenden Phase der Translationsforschung, nämlich wenn es darum geht, das in den Labors erworbene Wissen jetzt wirklich zu übertragen in den klinischen Bereich und am Patienten entsprechend testen zu können. Was hat nun die Radiologie hier für Möglichkeiten? Den Biomarker gibt es in den verschiedensten Feldern der Medizin, die jetzt zunehmend im Entstehen sind. Ein entscheidendes Element der Imaging-Biomarkers ist, wie hier in dieser aktuellen Publikation im European Radiology zusammengefasst wird, dass man sehr gut die Biodistribution von Medikamenten beobachten kann, das Verhalten von Rezeptoren und auch das intra- und extrazelluläre Signaling, also alles Themen, die eigentlich mit der molekularen Bildgebung zu tun haben. Was haben wir denn heute verfügbar? Das gibt eine lange Liste und Sie sehen, dass das die kardiovaskulären Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, Onkologie, auch muskuloskeletale Erkrankungen, last not least, aber praktisch alle großen Organsysteme des Körpers betrifft. Sie sehen aber, dass die wirklichen Surrogate-Markers, also diejenigen Marker, die es geschafft haben, den Validierungsprozess so zu durchlaufen, dass sie jetzt echt validiert sind, nur eine ganz, ganz geringe Zahl umfassen. Und im muskuloskeletalen System ist es eigentlich nur das gute alte projektionsradiografische Bild, der konventionelle Röntgenfilm. Und die vielen Hoffnungen, die man hier gesetzt hat in die modernen Verfahren, haben dieses Niveau des Surrogates noch nicht erreichen können. Es gibt hier große Listen, zum Beispiel die Massachusetts General Hospital gibt es hier eine sehr systematische Liste. Und wir sehen an dieser Liste, dass es doch ein großer Unterschied ist, ob wir im präklinischen Bereich tätig sind oder im klinischen Bereich. Im präklinischen Bereich ist es nicht unbedingt notwendig, wirkliche Surrogates zu verwenden, denn es geht hier doch sehr, sehr stark darum, pathophysiologische Prozesse zu verstehen, erste Informationen, wesentliche Informationen über die Wirksamkeitsweise von Medikamenten zu bekommen oder auch entsprechende orthopädische Hardware zu testen, sodass der Surrogate-Status vor allen Dingen im klinischen Bereich notwendig ist. Sie sehen beispielsweise, dass hier durchaus in der Osteoporose-Diagnostik die Magnetresonanztomographie, die heute weit davon entfernt ist, als klinisches Routineverfahren für die Osteoporose eingesetzt zu werden, doch einen sehr, sehr wesentlichen Stellenwert hat und auch bereits in Publikationen verwendet wurde. Gehen wir vom vorklinischen Bereich zum klinischen Bereich, so ist das etwas, was doch auch schon ein bisschen Eingang findet in unsere Standards und unsere Zuweisungskriterien. Es soll hier auch nicht unerwähnt bleiben, dass Walter Ruby bei der Bearbeitung der österreichischen Orientierungshilfe Radiologie, also des entsprechenden Zuweisungskriterienkataloges, ja sehr engagiert und auch maßgeblich beteiligt war. Und wenn man sich das sowohl in Österreich als auch in Deutschland beziehungsweise auf europäischer Ebene ansieht, dann gibt es zum Beispiel bei der Arthritis nicht nur Empfehlungen zur Primärdiagnostik, sondern sehr wohl auch zum Follow-up, zur Quantifizierung. Und Sie sehen auch hier wiederum, dass es in speziellen Fragestellungen notwendig ist, projektionsradiografisch zu untersuchen. Ein weiterer Aspekt der klinischen Forschungstätigkeit ist, dass wir Gott sei Dank heute besonders im Bereich der Arthritisforschung in zunehmendem Maße mit Frühphasen der Erkrankung konfrontiert sind. Kollege Machold von der Rheumatologie in unserem Haus hat das jetzt kürzlich publiziert, die Rolle der Erosionen. Und Sie sehen, dass die Zahl von Erosionen, die die Gelenke zerstören bei einer Arthritis, mit der zunehmenden Krankheitsdauer zunimmt. Und es ist hier auch daher in Wien entstanden eine Neudefinition der Früharthritis, der Early Arthritis. Man unterscheidet hier die Very Early Arthritis und die Late Onset Early Arthritis. Die Frau Kollegin Nell hat das ja auch sehr schön publiziert, weil wir uns ganz massiv in der Forschung auf diese Frühphasen konzentrieren müssen, wo die Situation auch für uns Radiologen ganz anders aussieht, als sie für den Kliniker aussieht, denn in den Frühphasen, hier die frühe Form einer Erkrankung, einer Gelenksentzündung und hier die spätere Form mit den Deviationen, den typischen, das ist auch etwas, was natürlich das röntgenologische Erscheinungsbild völlig verändert. Man glaubt beim ersten Hinsehen, das ist ein normales Röntgenbild einer Hand, ist es aber nicht, weil die geschulten Augen von Ihnen sofort die gelenksnahe Demineralisation hier erkennen. Aber die Fragen sind natürlich auch für uns ganz andere, vor allen Dingen, was das Scoring betrifft. Wir brauchen zusätzlich zum Röntgen sicher Schnittbildverfahren, so wie hier die Sonographie, die uns ganz klar zeigt, dass im Bereich des Punktum Maximum eine Entzündung, eine Hypervaskularisation zu erkennen ist. Und wenn wir dann auf das Röntgenbild noch einmal genauer schauen, dann sehen wir hier an dieser Stelle auch die flache Erosion, die wir sonst mit der Lupe gesehen hätten. Wir haben also eine Entzündungskaskade. Und wir sind, was die exakte und präzise Diagnose betrifft, mit der Projektionsradiografie natürlich gut, aber nur in den späteren Stadien. Erst wenn der Knochen zerstört ist. Und es ist daher die Aufgabe, möglichst in das frühe Geschehen der Erkrankung zu gehen. Und das gelingt uns mit der Sonographie, vor allen Dingen in der Dopplersonographie, mit der Magnetresonanztomographie, übrigens auch mit der Szintigraphie, die zwar heute nicht mehr so verwendet wird, aber an sich vom Prinzip her auch in den Frühphasen der Erkrankung positiv ist. Und damit sind wir auch im faszinierenden Bereich des molekularen Imagings. Das heißt, wenn wir uns die Indikationen ansehen, was ist radiologische Forschung heute mit Imaging-Biomarkers, dann muss man ganz klar sagen, eine Modalität alleine reicht sicher nicht, und das ist in der Literatur auch schon so, hier ist schon Konsens gefunden worden, Wir benötigen alle Modalitäten, die wir verfügbar haben, um einfach die Krankheitsprozesse von den verschiedensten Aspekten aus beleuchten zu können. Und das Zweite ist, wir werden in der Radiologie, das ist ja heute angeklungen worden bei all den Präsentationen, mehr zu tun haben, denn es kommt auch die präklinische Bildgebung dazu und zur Primärdiagnostik wird die quantitative Bildgebung einen sicher höheren Stellenwert bekommen. Wie untersuchen wir jetzt? Zum einen molekulare Bildgebungsverfahren, so wie das hier von einer Arbeitsgruppe aus Boston publiziert wurde, aber auch wir brauchen hohe Auflösungen. Der konventionelle Röntgenfilm ist von der Auflösung her sehr gut geeignet für diese Fragestellungen. Digitale Röntgenbilder sind von der Auflösung her noch nicht so gut geeignet, weil sie uns einfach nicht die entsprechende Pixelgröße bieten, dass wir hier zum Beispiel an den Hand- und Fingergelenken Gelenkspaltweiten oder knochenzerstörende Prozesse liefern können. Daher geht die Forschung heute sehr klar in Richtung 50 Mikrometer. Das ist sozusagen der Kernpunkt, wo die Auflösung ist. Und es gibt dazu zwar noch nicht kommerziell erhältlich oder nur in experimentellen Settings kommerziell erhältlich, aber vor allen Dingen im Forschungsbereich einige Realisationen. Sie sehen hier, das ist ein Projekt, ein EU-Projekt, an dem auch wir teilnehmen konnten, mit der ersten In-Vivo-Aufnahme einer Hand mit so einem Cadmium-Telluride-Detektor, die in vierjähriger Entwicklung hergestellt werden konnte, in einem europäischen Konsortium. Es ist übrigens meine eigene Hand. Und Sie sehen aber sofort auch die Limitationen. Ein Detektor macht nur Probleme hier, nicht? Also Wackelkontakt. Sie sehen auch eine Reihe von Artefakten. Sie sehen außerdem, dass die Detektorgröße klein ist. Das ist ja typisch in der Frühentwicklung. Also eine ganze Hand abzubilden ist noch nicht möglich. Aber das Team ist voller Enthusiasmus und wir sind sicher, dass wir das in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln können. Beim molekularen Imaging geht es ja vor allen Dingen de facto um ein Protonenimaging. Weil die Protonen diejenigen Substanzen sind, die die stärksten Signale senden, die wir benötigen können in der nuklearmedizinischen Diagnostik, im Near-Infrared-Imaging, also bei der optischen Bildgebung, aber auch bei der kontrastmittelgestützten magnetresonanztomografischen Untersuchung. Und wie Sie hier in dieser kurzen Übersicht sehen, die Arbeiten sind vorwiegend experimentell, in vitro und in vivo sind wir erst sicherlich am Anfang mit dieser Technologie. Eine interessante Publikation ist hier auch aus dem Wiener Raum entstanden mit einem Mikro-PET-Gerät, das in Seibersdorf verfügbar ist. Und die Klinik für Nuklearmedizin am AKH hat hier in einer Kooperation sehr schön Versuche gestartet, um auch den Knochen mittels radioaktivem Gallium entsprechend diese Untersuchung zugänglich zu machen, wie Sie hier sehen an Untersuchungen. Ich glaube, eine Maus ist das gewesen. Ganz entscheidend bei der Bildgebung ist, dass wir Standards haben. Standards für entsprechende klare Dokumentationen. Und es mag für viele hier im Raum einfach klingen, wenn ich hier ganz simple Röntgenaufnahmen der Brustwirbelsäule vorzeige zum Nachweis osteoporotischer Wirbelfrakturen. Aber ich möchte daran erinnern, dass es weltweit sicherlich mindestens ein halbes Dutzend, wenn nicht sogar mehr, verschiedener Techniken gibt, diese Untersuchungsart durchzuführen und gerade für Forschung ist es notwendig, Standards zu entwickeln und wir haben uns also hier bemüht, für diese Aufnahmetechniken einen österreichweiten Standard zu etablieren. Noch schwieriger ist das in der Sonografie, die ja besonders von der Untersuchungstechnik abhängig ist und es gibt ja internationale Konsortien, wo man sich trifft und versucht, gemeinsam Standards festzulegen, nicht nur für die Schnittführung, sondern auch für die Kontrastmitteluntersuchung und auch dann anschließend für die entsprechende quantitative Auswertung mittels computergestützter Software. Und damit sind wir schon bei einem nächsten Aspekt, der von der Sonografie weiterführt, nämlich der computerassistierten Diagnostik. In der Magnetresonanztomographie ist ebenfalls der Weg ganz klar Richtung Hochauflösung. Sie sehen hier ein Bild eines Fingergelenkes, knapp 1 mm breiter Gelenkspalt mit 1,5 Tesla. Und Sie sehen hier ein analoges Fingergelenk mit 3 Tesla. Und wir sind also damit konfrontiert, dass wir gemeinsam mit den Anatomen hier völlig neue Erkenntnisse gewinnen über das, was hier in so einem Fingergelenk bei einer Arthritis passiert. Und wir sehen, dass es hier Strukturen gibt, die befallen sind, von denen wir bis jetzt gar nicht so sehr Kenntnis hatten. Trotzdem müssen wir auch darauf drängen, dass wir nicht den Blick auf das Ganze verlieren. Denn gerade bei der Arthritis, die eine symmetrische Erkrankung ist, ist es notwendig, dass man sich nicht nur auf das Detail konzentriert, sondern auch auf die Gesamtheit. Und wir haben hier in Wien eine Technik entwickelt, die jetzt auch schon langsam Standard wird, zumindest bei uns, aber das ist sehr geräteabhängig, wo die Patienten in Rückenlage untersucht werden können und beide Hände gleichzeitig untersucht werden können. Das ist gerade bei Rheumakranken eine sehr wichtige Vorgangsweise, weil gerade der Rheumakranke sich sehr schwer tut, die Hand über den Kopf gelegt, am Bauch liegend, dreiviertel Stunden lang zu liegen, ohne sich zu bewegen zu dürfen, um hier entsprechende Bilder zu bekommen. Was Sie aber hier in diesem Beispiel sehen ist, Projektionsradiografie ist leicht standardisierbar, Schnittbildverfahren sind schwer standardisierbar. Und wir brauchen die Telekommunikation. Auch das ein Thema des Walter Ruby, das ihn ja fast sein ganzes Leben begleitet hat. Und wir haben heute zu tun mit dem MIRC-Standard, der von der Nordamerikanischen Röntgengesellschaft entwickelt wurde, der dazu dient, Bilddaten zu kodieren bzw. zu pseudonymisieren, um hier entsprechende Netzwerke für die Forschung zu entwickeln. Also VPN ist heute sicherlich der Weg, über den alle diese Studien bereits laufen. Es ist uns auch gelungen, in Österreich gemeinsam mit der Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group ein solches Forschungsnetzwerk zu etablieren, an dem mittlerweile fast 90 radiologische Institute österreichweit beteiligt sind, die alle sich bereit erklärt haben, freiwillig und kostenlos sich einem gewissen Standard für Forschungszwecke zu unterwerfen, um entsprechend klar zu dokumentieren. Und ich denke, dass das für dieses Land ein ganz besonderer Qualitätsausweis ist, dass es hier gelungen ist, ohne direkte finanzielle Mittel einen solchen Standard landesweit zu etablieren, der wirklich verlässlich ist und der auf rein freiwilliger Basis ist und der jetzt natürlich die Möglichkeit hat, dass wir ihn ausbauen. Und es ist auch das mit wesentlichen Schulungen verbunden, hier zum Beispiel mit der Vertebral Fracture Initiative und der Wirbelfrakturdiagnostik, die alle diese Damen und Herren, die hier dankenswerterweise sich diesem Netzwerk angeschlossen haben, aus dem hoffentlich eines Tages ein teleradiologisches Forschungsnetzwerk werden wird, sich freiwillig unterzogen haben. Forschung mit Imaging-Biomarkers, um also hier zum Hauptthema zurückzukommen, bedeutet sicherlich, dass nicht-invasive Techniken klinisch nutzbar sind, wie wir jetzt gesehen haben, dass enge Bezüge zwischen Messergebnis und Effekt möglich sind. Das war ja die Vorgabe der Food and Drug Administration und ihrem Konzept. Und dass wir eben multimodale Bildgebungen haben müssen, um die verschiedenen Aspekte eines Krankheitsgeschehens oder eines Therapieeffektes zu beobachten. Biomarker sind allerdings natürlich ein Surrogat, das heißt ein Abbild der Wahrheit und nicht die Wahrheit direkt. Und daher kann es sein, dass natürlich hier Dinge verändert werden, die nicht unbedingt direkt mit dem Krankheitsgeschehen in Verbindung stehen. Und das ist natürlich eines der ganz wesentlichen Elemente der Knochendichtemessung, denn dieser Knochendichtemesswert, die Bone Mineral Density, ist ein Summationswert, in den mehrere Dinge einfließen. Und das ist auch der Hauptgrund dafür, warum seit vielen, vielen Jahren trotz intensiver Forschung es nicht gelungen ist, das als Surrogate-Marker zu definieren. Wie machen wir das, wenn wir nun sehen wollen, was wir auf den Bildern finden? Und bevor wir uns mit der computerassistierten Diagnostik auseinandersetzen, muss man mit einem ganz klaren System an die Dinge herangehen und das bedeutet systematisches Filmreading. Und man muss weggehen, gerade in der Arthritis-Diagnostik, von den blumigen, deskriptiven Röntgensymptomen der Vergangenheit, wie den Mannerfeld-Krypten oder den Candlestick-Deformities oder den Mutilationen oder wie immer all diese Begriffe gelautet haben, vielfach mit Eigennamen versehen. Und wir haben uns auch einmal bemüht, hier eine gewisse Systematik hineinzubringen in die verschiedenen Formen der röntgenologischen Diagnostik, denn entscheidend ist, dass wir uns dann der Gelenkspaltverschmälerung und den Erosionen widmen. Und wenn man hier den Computer verwenden will, um unterstützt diese Messungen durchzuführen, zum Beispiel hier Erosionentdeckung oder Weite des Gelenkspaltes, so muss man sich natürlich ganz klar und ganz strukturiert auf die einzelnen Strukturen innerhalb der Natur sozusagen konzentrieren. Und mit Hilfe der computerassistierten Diagnostik können wir hier sicherlich genauer sein als mit dem Scoring. Also das heißt, dass man die einzelnen Schweregrade einer Veränderung klassifiziert. Sie sehen hier so ein bisschen eine Übersicht, Früher sind das sehr einfache Scores gewesen. Die Scores sind immer komplexer geworden über die Jahre und Jahrzehnte. Allerdings mit dem Preis, dass es relativ lang gedauert hat, das entsprechend zu untersuchen. Bis zu einer halben Stunde hat es gedauert, ein Set von zwei Handröntgenaufnahmen zu befunden bei einem schwer Rheumakranken. Und das ist natürlich eine doch sehr zeitaufwendige Sache. Und wie dann die ersten computergestützten Programme gekommen sind, war es so, dass man 1,5 Stunden benötigt hat, um hier ein ähnliches Resultat zu erreichen. Das ist einer der bekanntesten Scores, der Sharp van der Heide Score, der heute international üblich ist. Man muss allerdings sagen, dass es heute gelungen ist, bereits vollautomatisierte Softwareprodukte zu entwickeln, und zwar nicht nur im Bereich der Onkologie, sondern jetzt eben auch im Bereich der Arthritis. Und Sie sehen hier eine Demo unseres Systems, das wir verwenden. Das ist an sich vollautomatisiert, das heißt, das Softwareprogramm ist selber in der Lage, eine Konturfindung durchzuführen, also hier, ohne dass man als Untersucher auf irgendetwas drauf zu klicken hat, das zu machen. Hier sehen Sie schon eine Erosion. Das ist eine weitere Erosion. Sie werden gleich sehen, ob der Computer, jawohl, er hat es auch gefunden. Aber bei dieser Vergrößerung sehen Sie, dass die große, nicht auf Fass getroffene Erosion von dem Software-System schon übersehen wurde. Also man muss hier diesen Programmen, diesen CAD-Programmen, Computer Aided Detection ist der entsprechende Begriff, auch wenn man hier so wie in diesem Beispiel den Gelenkspalt und seine Weite messen will, fast wie einem Kind das Sprechen beibringen, um es dann entsprechend quantitativ auswerten zu können und dann auch im Zeitverlauf klar dokumentieren zu können. Nun, was sind unsere Erfolge, wenn wir den Kindern das Sprechen beizubringen versucht haben, wenn ich das so sagen darf? Sie sehen hier bei der Geweite des Gelenkspaltes, dass wir eine Standardabweichung, also Smallest Detectable Difference, ist hier der international gebräuchliche Ausdruck, ungefähr 1 Millimeter Genauigkeit haben. Sie sehen, dass das bei den einzelnen Metacarpophalangealgelenken sehr unterschiedlich verwendet wird. Sie sehen, dass wir uns auch einem weiteren Aspekt zugewandt haben, nämlich der Erosionserkennung, dass wir eine recht schöne und passable ROC-Kurve hier zusammengebracht haben, an einem Set von Röntgenbildern, wo das Programm selbstlernend versucht hat, Erosionen zu finden. Und das ist ein Beispiel, wie das Ganze in dieser Software in die Knochensignale in Grauwerttöne umgesetzt werden, die dann verwendet werden. In der Magnetresonanztomographie gibt es eine ähnliche Situation. Dort ist dies allerdings etwas schwieriger. Das ist eine Publikation aus dem dänischen Raum, wo man sich vor allen Dingen bemüht, Kontrastmittel-Enhancement farbkodiert darzustellen. Das kann man dann mit aufwendigeren Programmen auch dreidimensional rekonstruieren. Hier ist die Gruppe in Kopenhagen, mit der wir kooperieren, sehr, sehr erfolgreich, besonders beim sogenannten Erosion Tracking, das jetzt modern ist. Die Quantifizierung von Knorpelläsionen möchte ich hier nur kurz streifen. Auch das ist ein Gebiet, wo es im Prinzip dieselben Ansätze gibt, nämlich einerseits Quantifizierung von Läsionen, Scoring durch Klassifizierung des Schweregrades und in zunehmendem Maße die Versuche, das Ganze computerassistiert auf entsprechender qualitativer Grundlage von hochauflösenden Bildern durchzuführen. Andere Möglichkeiten sind, dass man auch die Implantation von Prothesen kontrolliert, so wie wir das gemeinsam mit unseren Orthopäden mit der Knochendichtemessung durchgeführt haben, um hier den Einheilungsprozess zu dokumentieren. Das heißt, um zusammenfassend zum Schluss zu kommen, Biomarker sind sicher ein ganz besonderer Schritt vorwärts in der radiologischen Wissenschaft. Es sind neue Validierungsstrategien notwendig, um unsere alten Röntgensymptome hier in einem wissenschaftlichen Kontext zu re-evaluieren. Es ist notwendig, dass wir uns ganz besonders auf die Standards konzentrieren und vieles, was uns implizit in den vergangenen Jahrzehnten völlig klar war in der klinisch tätigen Medizin, jetzt explizit formulieren, um den Dingen auf den Grund zu gehen und letztendlich ein systematisches Lesen von Röntgenbildern mit Computerunterstützung durchführen. Eine Sache, die letztendlich auch ein gewisser Traum der Radiologen war. Sie sehen hier eine Arbeit von Ludwig aus dem Jahr 1966, wo er bereits ein Computersystem entwickelt hat, um Knochentumoren, hier sehen Sie eine Metastase, entsprechend automatisch analysieren zu können. So etwas funktioniert Nur wenn man interdisziplinär zusammenarbeitet, und wir sind sehr dankbar, dass wir mit unseren Partnern von der Rheumatologie, mit den Informatikern von der Technischen Universität Graz und auch mit den ganz wichtig für unsere Projekte, den Programmierern, den Fachhochschulstudenten der Fachhochschule Technikum Kärnten, die bei uns seit vielen Jahren ihr Praktikum absolvieren, zu diesen Ergebnissen gelangen können. Vielen Dank.